Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Eigentlich ist Sklaverei Geschichte. Geschichte, die bis heute Spuren hinterlässt, aber Geschichte, oder? Ist es nicht wirklich? Denn der heutige Internationale Sklaventag, Ende der 90er Jahre von der UNESCO ins Leben gerufen, der erinnert zwar an den Sklavenhandel und auch an dessen Ende, an die Abschaffung. Aber trotzdem befinden sich bis heute Millionen Menschen auf der ganzen Welt, in ganz vielen verschiedenen Ländern, in solchen Arbeitsverhältnissen. Moderne Sklaverei. Die wird von der Internationalen Arbeitsorganisation der UN definiert als eine ausbeuterische Lebenssituation. Es geht also um Menschen, die bedroht werden, die Gewalt erfahren, die gezwungen werden oder auch getäuscht werden zu einer Arbeit, zu einer Situation, aus der sie selber nicht rauskommen. Und wir alle sind irgendwie Teil dieses Systems, Sie und ich. Das kann man auf einer Website auch durchgehen und prüfen. Slavery Footprint heißt diese Website, die errechnet, wie viel Sklavenarbeit im eigenen Konsum steckt. Es ist ein Thema für Evi Hartmann. Sie ist Professorin für Betriebswirtschaftslehre in Nürnberg und hat vor ein paar Jahren ein Buch geschrieben mit dem Titel Wie viele Sklaven halten Sie? Mit ihr habe ich über dieses Thema gesprochen und sie erstmal gefragt, wo denn diese moderne Sklavenarbeit stattfindet.
Ja, ich glaube, das Wo, das ist ganz einfach, nämlich ganz vorne in den Lieferketten, also hauptsächlich in Entwicklungs- und Schwellenländern, bei der Gewinnung von Rohstoffen und aber auch in den Sweatshops zur Verarbeitung dieser Rohstoffe. Mhm. Und wenn wir da einfach mal ein paar Beispiele nehmen wollen, die ein bisschen anschaulich sind, dann ist sicherlich ein Beispiel unser Handy, sofern wir jetzt nicht ein Fairphone haben. Dann sind da die Rohstoffe und die Ausgangsprodukte, die da drin sind, betroffen, aber auch Schmuck. Ich glaube, der Begriff Blutdiamanten ist ja geläufig. Die Goldminen, wo teilweise Sklaven schuften, aber eben auch die Rohstoffe und Vorprodukte, die in den Notebooks, in den Laptops, in den Flachbildschirmen sind. Und dann auf der anderen Seite ganz pragmatisch Obst, Gemüse, wenn es aus fernen Ländern kommt. Aber auch, das war, glaube ich, auch breit in der Presse, wenn wir bei Sportgeräten die Fußbälle im Hinterkopf haben, die teilweise in den Entwicklungsländern durch Kinder genäht werden. Ja, und dann kommen wir zu den Kleidungsstücken. Ja, Schuhe, Kleidungsstücke, die eben da auch betroffen sind, wenn sie nicht durch nachhaltig zertifizierte Firmen produziert worden sind.
Das heißt, in all diesen Produkten, die Sie jetzt genannt haben, also im Prinzip, wenn man so will, in fast allem, was wir konsumieren, was wir nutzen, steckt eine Form von Sklavenarbeit, denn es sind nicht immer Sklaven, es sind nicht immer Menschen, die gezwungen werden zur Arbeit, sondern es ist unterschiedlich.
Ja, so kann man das sehen. Wenn man sich den Spaß macht, in dieser Webpage slaveryfootprint.org einfach mal für sich selbst herauszufinden, wie viel Sklaven man hält, kann man das eben durch die ganz alltäglichen Produkte, die man als Privatperson, die ich für mich konsumiere. Und dann kommt man, ich habe das für mich mal wieder durchgespielt, das ist ganz schnell gemacht im Internet, kommt man auf 49 Sklaven, ja, und das ist einfach schockierend.
49 Sklaven, die jede Person von uns, die wir im sogenannten Westen konsumieren, hält.
Ja, jede Person. Also ich habe es jetzt mal für mich durchgespielt. Da gibt man ein, was man so konsumiert. Aber wenn man einfach die Alltagsprodukte im Hinterkopf hat, dann ist das so, ja.
Mhm. Jetzt würde ich denken, Sie haben eben, wie gesagt, vor ein paar Jahren ein Buch darüber geschrieben. Und das Buch ist ja auch ein Plädoyer gewesen für eine bewusstere Konsumkultur. Jetzt hätte ich gedacht, dass Sie Ihren Konsum vielleicht so bewusst gestalten, dass Sie eben nicht feststellen, aha, es sind immer noch umgerechnet 49 Menschen, die dafür arbeiten müssen, was ich konsumiere.
Ja, ich glaube, das sind genau zwei Paar Schuhe. Bewusstsein. Ich glaube definitiv, dass sich das Bewusstsein seit 2016, seit mein Buch erschienen ist, dramatisch gewandelt hat. Aber das Bewusstsein alleine ist eben nicht genug. Wir müssen auch unser Verhalten verändern. Und das ist das, woran wir arbeiten müssen und wo wir vielleicht nicht so schnell sind, wie wir es gerne wären.
Was empfehlen Sie denn da? Wo haben Sie Ihr Verhalten seitdem schon verändert?
Ja, ich glaube, das geht eben los bei den Alltagsprodukten. Wer entscheidet sich im Supermarkt für die Fairtrade-Banane? Wer überlegt im Supermarkt, welche Produkte er einkauft? Vielleicht die vom regionalen Bauern, anstatt die, die eben aus kritischen Ländern zu kritischen Konditionen gepflückt worden sind. Ich glaube, da fängt es an.
Jetzt ist Ihr Buch erschienen 2016. Da war ein Riesenthema Textil, haben Sie vorhin auch schon angesprochen, weil da gerade in Bangladesch diese Textilfabrik Rana Plaza eingestürzt war. Ein großes Thema in Talkshows ging es eben um Siegel und Co., um besser produzierte Kleidung. Und trotzdem haben wir immer wieder die Situation, dass irgendwas auffällt, wo man feststellt, es ist eben doch noch nicht besser. Und Sie sagen es ja selber, es ist auch bei Ihnen so, dass Sie feststellen, okay, in den Produkten, die ich konsumiere, tauchen immer noch schlechte Arbeitsbedingungen bis hin zu Sklaverei auf. Das heißt, wir können dieses eigentlich nicht selber lösen, sondern es muss doch politisch gelöst und kontrolliert werden, noch mehr.
Ja, ich glaube, da gibt es ja zum Beispiel durch das Lieferkettengesetz schon den ersten Schritt in die Richtung der Sklavenbefreiung. Ja, ich glaube, das ist schon ein sehr großer Schritt, der hier getan wird, der noch ähnliche Maßnahmen, die national, aber auch international, auch auf EU-Basis gleiches Kaliber haben. Nehmen wir das Beispiel der nicht finanziellen Kennzahlen zur Nachweispflicht oder Reportingpflicht der Nachhaltigkeit. Das sind alles Maßnahmen, die den Prozess des Verhaltenänderns pushen.
Aber die noch nicht ausreichen?
Nein, die reichen definitiv nicht aus. Und da sind wir wieder beim Thema Druck. Druck ist gut, weil Druck bewirkt, dass wir unser Verhalten schneller ändern.
Sie sagen dass auch, dass das insgesamt etwas ist, wo das Bewusstsein schon zugenommen hat. Also wir sind da schon weiter, als wir eben noch vor ein paar Jahren waren. Ist es vielleicht auch eine Frage von unterschiedlichen Generationen? Also dass jüngere Menschen eben vielleicht doch, wenn man das so einfach teilen kann, sich mehr dafür interessieren, was sie konsumieren und genauer hinschauen?
Also ich glaube, das ist interessant, dass Sie sagen, dass das die jüngere Generation anders sieht. Ich glaube in der Tat, die jungen Menschen interessieren sich viel mehr für nachhaltige Produkte, als es vor einigen Jahren noch war. Aber am Ende müssen wir uns natürlich auch fragen, die Kaufkraft, wer entscheidet. Das ist natürlich auch nicht immer so leicht, das teurere Produkt zu kaufen, weil oftmals sind eben nachhaltige Produkte teurer.
Und dazu kommt, dass es im Prinzip ja Standard geworden ist für viele Menschen, das, was sie kaufen, online zu kaufen. Hat auch das einen Einfluss, weil man eben vielleicht schneller eine Kaufentscheidung trifft, unbewusster eine Kaufentscheidung eben dann doch mal irgendwie klickt, ohne nachzudenken?
Ja, das ist auch ein interessanter Punkt. Sicherlich, wenn Sie vorm Regal im Geschäft stehen, überlegen Sie vielleicht zweimal, ob Sie jetzt hingreifen und es nehmen. Im Internet mit einem Mausklick ist es schneller, ich sag mal, darüber hinwegzusehen. Andererseits kann ich natürlich im Internet auch mit Plattformen, die nur nachhaltige Labels haben, meine Kaufentscheidung positiv beeinflussen. Insofern sehe ich da auch eine große Chance, weil auf solchen Webpages habe ich dann einfach den Vorteil, mit einem Mausklick tue ich auch was Gutes und vermeide Sklavenarbeit.
Iffi Hartmann, Professorin für Betriebswirtschaftslehre an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Wie viele Sklaven halten Sie? Heißt ein Buch, was sie geschrieben hat, wir haben gesprochen, aus Anlass des Internationalen Sklaventages 1998 von der UNESCO ins Leben gerufen. Frau Hartmann, danke Ihnen für das Gespräch.
Danke.